Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Sie haben die Schlagzeilen rund um den G7-Gipfel bestimmt und Sie haben ihn auch gemeinsam beendet, die Präsidenten Frankreichs und der USA.
En effet, il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes, parfois.
Wir waren vor diesem Gipfel dann doch sehr nervös, ob es nicht vielleicht zu irgendwelchen Spannungen kommt, sagt hier der französische Präsident Emmanuel Macron. Aber ich kann jetzt berichten, dass wir ein Signal der Geschlossenheit aussenden. In einem positiven Geist zu vielen inhaltlichen Fragen. Ja, tatsächlich ist es Gastgeber Emmanuel Macron gelungen, dass das Treffen der 7 großen Industrienationen nicht zum Desaster geworden ist, trotz der angespannten Weltlage und der höchst unterschiedlichen Interessen bei Handel, Klimaschutz und dem Konflikt mit dem Iran. Da hat sich nun Donald Trump, der US-Präsident, noch einen echten Knaller für den Schluss vorbehalten. Er sagt, wenn die Umstände stimmen, wäre er sicherlich bereit, sich mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu treffen. Zur Bilanz in Biarritz und auch zu einem der seltenen bilateralen Treffen zwischen dem US-Präsidenten und der Kanzlerin gleich mehr bei uns. Ab wann man zu den Superreichen gehört in Deutschland? Darauf haben sich die Sozialdemokraten heute verständigt und ein Konzept für die Vermögensteuer vorgelegt. Auch das ist eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Und wohin die AfD steuert, so kurz vor den wichtigen Wahlen im Osten zwischen Umfragehoch und internem Machtkampf. Das ist im Anschluss Thema in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk. Und zu den Informationen am Abend, da begrüßt Sie jetzt erstmal Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Die Zeiten, in denen ein Club reicher Länder die Geschicke der Welt lenkt, sind vorbei. Das sagt nicht irgendwer, sondern Frankreichs Präsident Macron, der damit die Latte ziemlich hoch gehängt hat, schon vor dem Gipfel und jetzt in Biarritz beweisen musste, dass die vielen Streitigkeiten innerhalb der G7 so eingefangen werden können, dass das traditionsreiche Gipfeltreffen dann doch noch Sinn macht. Jürgen König ist unser Korrespondent in Frankreich, in Biarritz gerade. Der französische Präsident hat ja zur Priorität erklärt, die Iran-Gespräche voranzutreiben, unter anderem, indem er den iranischen Außenminister Zarif eingeladen hat, überraschend, parallel, zufällig. Wir haben berichtet, so wie Donald Trump jetzt in seinem Abschlussstatement klang. Waren diese Bemühungen tatsächlich erfolgreich?
Ja, ich glaube doch schon. Ich meine, das ist ja doch schon eine kleine Sensation zu hören, dass es eine Lösung im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran kommen könnte, dass es zu einem Treffen der beiden Präsidenten Rouhani und Trump kommen könnte. Das ist ja schon doch erstaunlich. Inwieweit das auf die diplomatischen Kunststücke Emmanuel Macrons zurückzuführen ist, das blieb unklar. Aber sicher ist, dass er im Hintergrund sehr die Fäden gesponnen hat. Er hat seit einigen Wochen einen außenpolitischen diplomatischen Berater, Emmanuel Bonn, ein Fachmann für den Nahen und Mittleren Osten. Und der kennt sich dort sehr, sehr gut aus. Er kennt die handelnden Personen. Insofern spricht schon einiges dafür, dass man auf französischer Seite diesen diplomatischen Weg eingeschlagen hat, der dann dazu führte, dass heute Macron sagte und Donald Trump, der neben ihm stand, nickte dazu, nämlich man habe Bedingungen geschaffen für ein Treffen zwischen Rouhani und Trump. Dem hat im Übrigen auch inzwischen der iranische Präsident zugestimmt. Also das finde ich doch schon sehr erstaunlich, dass sich da vielleicht eine Lösung anbahnt. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, es dürfte zumindest all jenen erstmal den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, dass ein Gipfeltreffen wie eben dass der G7 da überhaupt nichts leisten kann, wirklich de facto. Welche messbaren Erfolge gibt es denn insgesamt sonst noch nach 3 Tagen Gesprächen?
Also ein anderes Großthema war ja der französisch-amerikanische Streit um die Digitalsteuer. Auch da wurde, so hieß es heute, eine Einigung erzielt. Die Federführung liegt nun bei der OECD, die eine international abgestimmte Digitalsteuer für Ende 2020 ankündigt. Und die Gelder, die zum Beispiel amerikanische Unternehmen bis dahin gezahlt haben, da wird die Differenz berechnet, und was also zu der dann neuen OECD-Steuer. Und was sie zu viel bezahlt haben, das erstattet Frankreich zurück. So sieht dieser Kompromiss aus. Dann muss man sagen, im Kampf gegen die Feuer in den Regenwäldern Amazoniens werden die G7-Staaten technische und finanzielle Hilfe leisten, und eine Initiative für Amazonien soll auf den Weg gebracht werden im Herbst, im September im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York, und zwar zusammen mit den Anrainerstaaten. Da haben hier heute viele gesagt, das könne man sich doch gar nicht vorstellen. Der größte Anrainerstaat ist Brasilien und die Spannungen zwischen Brasilien und Frankreich sind derzeit sehr groß, und daran konnte, glaube ich, auch nichts ändern, dass Präsident Macron seinerseits 20 Millionen Millionen Euro für Amazonien bereitstellen will. Für die Stabilisierung der Sahelzone wurde die Absicht zu deutlich intensivierten Maßnahmen unterstrichen. Es wurden auch Hilfszusagen gemacht. Überhaupt hat dieser ganze Afrika-Schwerpunkt hier einige Aufmerksamkeit erregt. Es gab mehrere große Runden zum Klimaschutz. Diese Ergebnisse sind nach meinem Eindruck nicht wirklich klar zu erkennen, sind eher schwammig. Und ganz generell bleibt eben schon die Frage, wie tragfähig diese Absprachen alle sind. Das zeigt sich dann erst im Laufe der Zeit.
Ja, zumal sie ja dieses Mal nicht in einem Abschlusskommuniqué festgehalten wurden. Nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr mit Donald Trump hat Emmanuel Macron da ja bewusst drauf verzichtet. Er als Gastgeber, was ist da Ihre Bilanz? Wie hat er sich da so geschlagen?
Wobei ich noch dazu kurz sagen möchte, ich glaube, dass das ein sehr kluger Schachzug war, diesen Mythos Abschlusskommuniqué gleich von vornherein aus dem Spiel zu nehmen. Macron hat in einem Pressetermin gesagt, naja, sowas würde doch keiner mehr lesen. Das ist natürlich ein laxer Spruch. Tatsächlich aber, glaube ich, hat er damit allen Gipfelteilnehmern erspart, dass man nächtelang, stundenlang über Formulierungen brütet, um sich am Ende irgendwie auf einen Text zu einigen. Es war im Übrigen die Rede, dass es ein einseitiges Kommuniqué doch noch geben soll. Das liegt aber meines Wissens bislang noch nicht vor. Emmanuel Macron, Sie fragen nach dem Gastgeber, war ein sehr souveräner Gastgeber hier nach allgemeiner Beobachtung. Auch einer von, das wurde immer wieder bemerkt, von guter Kondition, ohne jede Ermüdungserscheinung. Bemerkenswert ist im Übrigen, dass das Sicherheitskonzept für diesen Gipfel vollkommen aufgegangen ist. Also das ganze Treffen verlief in völliger Ruhe. Es gab angemeldete Demonstrationen in der Umgebung, die fanden auch statt, blieben weitgehend friedlich. Es gab einige Polizeieinsätze, die rechtsstaatlich, sagen wir zumindest, fragwürdig sind. In Bayonne zum Beispiel wurden Demonstranten, unter ihnen viele Mitglieder des sogenannten Schwarzen Blocks, des Black Bloc, wie man hier sagt, sie wurden, nachdem es zu einzelnen Krawallszenen gekommen war, von Polizeikräften über längere Zeit eingekesselt, sodass es zwar zu keinen weiteren Gewaltausbrüchen kam, aber eben auch niemand in diesem Kessel mehr demonstrieren konnte. Nun hatten die Sicherheitskräfte eine harte Linie angekündigt, man werde keine Krawalle dulden, hatte es geheißen. Biarritz selbst war völlig abgeriegelt, hier kam kein Demonstrant herein. Das wurde von eigentlich allen Teilnehmern des Gegengipfels in Hendaye kritisiert, aber das hatte eben auch zur Folge, dass der Gipfel völlig ungestört verlief.
Jürgen König live aus Biarritz über die Ergebnisse des Gipfeltreffens und Gastgeber Macron, der sich einmal mehr ja als wahrer Trump-Flüsterer einen Namen gemacht hat. Besten Dank dafür. Das wiederum, das kann man ja von Angela Merkel nun wirklich nicht behaupten. Die Kanzlerin stand auf der Gesprächsliste des US-Präsidenten ganz unten. Keine große Überraschung, denn die beiden haben bekanntermaßen kein gutes, fast schon ein Nicht-Verhältnis. Was an den vielen Differenzen in der Politik, aber auch im Politikstil liegt und was sich unter anderem daran zeigt, dass es Donald Trump auch nach 2,5 Jahren im Amt noch kein einziges Mal ins Kanzleramt geschafft hat. Jetzt hat er allerdings angekündigt, bei nächster Gelegenheit nicht einfach so über Deutschland wegzufliegen, sondern bald nach Berlin zu reisen. Was bei diesem bilateralen Treffen heute sonst noch rumgekommen ist, das hat Frank Capellan für uns beobachtet.
Sie haben das ja jetzt ein paar Minuten miterlebt, sagt die Kanzlerin später. Wirklich anders war das dann im Vier-Augen-Gespräch auch nicht. Begeisterung klingt anders. Als sie am Mittag, beobachtet von deutschen und amerikanischen Journalisten in einem kleinen Raum des Tagungszentrums von Biarritz neben dem US-Präsidenten sitzt, wirkt sie eher gelangweilt, so als müsse sie das jetzt nun mal über sich ergehen lassen.
She's a brilliant woman and she understands exactly where.
Sie ist eine brillante Frau, lobt Donald Trump. Merkel hat Durchhaltevermögen, meint er zu einer US-Journalistin, die von ihm wissen wollte, wie er denn zum Abschied der einzigen Frau in der G7-Runde stehe. Täuschen Sie sich nicht, vielleicht ist sie ja noch lange da. Und auch die Kanzlerin selbst will von Abschied hier nichts wissen.
I'm still here.
Ich bin ja noch da, meint Merkel. Und wenn sie es im nächsten Jahr auch noch ist, dann dürfte sie Trump in Miami besuchen. Dort soll das nächste Treffen stattfinden, wenn die USA die G7-Präsidentschaft innehaben. Trump schwärmt von den Möglichkeiten dort, dem riesigen Flughafen. Jedes Land könne ein eigenes Haus erhalten. Alles wirklich sehr great. Zuvor allerdings will der US-Präsident doch einmal nach Berlin kommen. Ich werde kommen, sehr bald, verspricht er. Einen offiziellen Antrittsbesuch in Deutschland hat er nie gemacht. Zum G20-Gipfel war er in Hamburg. Einmal kurz auf dem US-Stützpunkt Ramstein, auf der Rückreise aus dem Irak. Auch da spricht Bände darüber, wie es derzeit um das deutsch-amerikanische Verhältnis steht.
I have German in my blood. I'll be there.
Deutsches hat er im Blut. Trump deutet auf seine deutschen Vorfahren hin und überlegt öffentlich, wie schnell er denn seinen Besuch in Berlin realisieren könnte. Nächsten Freitag bin ich ohnehin in Warschau, sagt er. Samstag vielleicht? Nein, ist dann doch ein bisschen früh. Aber er werde kommen, ganz sicher. Merkel hört regungslos zu. Und wie steht sie zur Zukunft von G7 generell?
Das Traumteam von G7 ist G7.
Antwortet sie auf die Frage, ob Trump und Macron nun das neue Traumpaar der Runde würden. Gute Antwort, wirft der Präsident ein und beginnt eine Lobeshymne auf das Treffen in Biarritz.
We've had very good talk.
Very successful, very friendly. G7 am Ende? Fake News. Sie haben doch schon geschrieben, dass das mit dem Gipfel nichts wird, als ich noch gar nicht abgeflogen war.
Ein US-Präsident, der selbst zumindest ziemlich zufrieden ist mit dem Ergebnis des G7-Gipfels. Das Treffen mit der Kanzlerin hat Frank Capellan für uns eingeordnet. Und die Bilanz des Gipfels ist auch Thema in unseren Kommentaren heute ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Jetzt haben wir erstmal 18.20 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend. Eines der dringendsten und auch existenziellsten Themen, das es noch in der letzten Minute auf die Gipfelagenda geschafft hat, das sind die Brände in Brasilien. Wurde auch höchste Zeit, denn der Regenwald am Amazonas brennt schon seit inzwischen über 3 Wochen. Die grüne Lunge der Erde mit Flammen so hoch, dass man sie aus dem Weltall sieht. Und das liegt nicht nur an der Trockenheit, sondern auch daran, dass Brasiliens ultrarechte Regierung im Rekordtempo abholzen lässt. Zwar haben jetzt die großen Industriestaaten in Biarritz finanzielle und auch logistische Hilfen zugesagt. Der brasilianische Regierungschef hat die allerdings bisher noch gar nicht akzeptiert. Was das für die Lage vor Ort heißt, für die Menschen vor Ort auch, das berichtet Anne Herberg.
Verkohlte Baumstümpfe, Rauchschwaden, Asche. Das Feuer kam in der Nacht. Wahrscheinlich hat ein Nachbar Müll verbrannt, glaubt Anicia Maria da Silva. Wegen der extremen Trockenheit breiteten sich die Flammen dann in Sekundenschnelle aus und zerstörten ihren Acker und ihre Kokospalmen. Anicia Maria da Silva lebt in Mato Grosso, einer der am stärksten von den Waldbränden betroffenen Regionen. Ich hielt den Rauch nicht mehr aus. Wegen der Glut am Boden schmolzen meine Schuhsohlen, mein Fuß schmerzte. Ich dachte, ich verliere meinen Hof. Jeden Tag kommen neue Brandherde hinzu. Auch in Nationalparks und Schutzgebieten brennt es. Die lokalen Einsatzkräfte sind am Ende ihrer Kräfte, sagt Feuerwehrmajor Antonio Marco Guimarães. Ihm fehlen Mittel und Feuerwehrleute. Die größte Herausforderung ist die Größe des Gebiets. Es ist für uns unmöglich, überall zu sein und alle Brandherde zu bekämpfen. Am Wochenende haben sie nun die Unterstützung von tausenden Soldaten und der Polizei bekommen. 7 Amazonasstaaten haben die Hilfe der Militärs bereits angefordert. 2 große Löschflugzeuge sind vom Bundesstaat Rondônia aus gestartet, um die Brände aus der Luft zu bekämpfen. Doch bisher werden kaum Fortschritte gemeldet. Dichte Rauchwolken behindern die Sicht. Der Wind facht Feuer immer wieder neu an, berichten Journalisten, die vor Ort sind. Die Hilfe der G7-Staaten will Präsident Jair Bolsonaro dennoch nicht annehmen. Am Montag schrieb er auf Twitter:
Wir können nicht hinnehmen, dass Präsident Macron unangebrachte Angriffe auf das Amazonasgebiet fährt und seine Absichten hinter einer Allianz der G7-Staaten zur Rettung des Amazonasgebiets versteckt, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären.
Die 7 führenden Industriestaaten hatten den von den Waldbränden betroffenen Ländern bei ihrem Gipfel in Biarritz technische und finanzielle Soforthilfe zugesagt. Es soll um umgerechnet fast 18 Millionen Euro gehen. Angedacht ist auch ein globaler Fonds, aus dem Wiederaufforstung finanziert werden sollen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Brände kurzfristig auf die Agenda des G7-Gipfels gesetzt und den Bezug auf den Amazonas wegen seiner großen Bedeutung für das globale Klima von einem Gemeingut gesprochen. Schon vor einigen Tagen hatte Bolsonaro ihm eine koloniale Denkweise vorgeworfen. Brasilien stehe derweil in Kontakt mit anderen Staatschefs. So wolle Israel ein Löschflugzeug schicken. Auch gebe es Gespräche mit Kolumbiens Präsident Iván Duque. Der hatte zuvor einen Pakt zum Schutz des Regenwaldes vorgeschlagen. Dabei, so Bolsonaro, gehe es um die Notwendigkeit eines gemeinsamen Plans der Länder der Amazonasregion, um die Souveränität und die Bodenschätze zu schützen. Gegensätzlich zur Position von Präsident Jair Bolsonaro äußerte sich am Montag der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles. Er sprach sich offen für finanzielle Unterstützung der G7-Staaten im Kampf gegen die Waldbrände im Amazonasgebiet aus. Solche Hilfen seien willkommen, sagte Salles am Montag vor Journalisten in São Paulo.
Die Kollegin Anne Herberg berichtete. Und Brandherde, die gibt es aktuell nicht nur in Brasilien. Diese Metapher sei erlaubt, sondern auch im Welthandel. Der Zollkonflikt zwischen den USA und China, aber auch das Szenario eines ungeordneten Brexit zum Beispiel. All das verunsichert die Unternehmen. Deutlich abzulesen sind diese Sorgen jetzt im wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer, dem IFO-Geschäftsklimaindex. Und der ist heute auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gefallen. Ralf Schmidberger berichtet.
Auf welche Branche man auch blickt, überall hat sich das Bild verdüstert. War es zunächst nur die Industrie und hier die Autobranche, die sich skeptisch gezeigt hatte, kommen nun auch verstärkt negative Signale, etwa vom Maschinenbau und der Chemie. Und das bekommen dann auch die Dienstleister zu spüren. Wird weniger produziert, muss weniger transportiert werden. Auch Ingenieurbüros zum Beispiel haben weniger zu tun. Doch auch im Handel und auf dem Bau schätzt man mittlerweile die Lage und den Geschäftsausblick für die kommenden Monate schlechter ein. Das zeigt der IFO-Geschäftsklimaindex, der aus einer monatlichen Umfrage unter 9000 Firmen ermittelt wird. Laut IFO-Institutschef Clemens Fuest steuert Deutschland jetzt auf eine Rezession zu.
Wir hatten ja schon im zweiten Quartal eine Schrumpfung und sieht so aus, als könnte im dritten die Wirtschaft nochmal schrumpfen. Dann hätten wir eine technische Rezession. Das bedeutet jetzt noch nicht einen dauerhaften Abschwung. Was in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr passiert, das wird sehr stark davon abhängen, was die Politik macht.
Insbesondere wird entscheidend sein, wie es mit dem Handelskonflikt und dem Brexit weitergeht. Aber auch von der deutschen Regierung sollten endlich konjunkturfördernde Maßnahmen kommen, so Fuest. Statt, wie jetzt diskutiert, die Steuern zu erhöhen, sollten vor allem die Unternehmenssteuern gesenkt werden.
Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich also, Ralf Schmidberger berichtete. Kurz vor den wichtigen Wahlen im Osten noch ein paar Vorschläge diskutieren, die belegen sollen, wie viel Sozial in den Sozialdemokraten eigentlich noch steckt. Das könnte durchaus ein Motiv sein für die SPD, heute noch ein Konzept für eine Vermögensteuer vorzustellen. Geht es nach der SPD, soll die wieder eingeführt werden, auch wenn das mit dem jetzigen Koalitionspartner schwierig bis unmöglich werden dürfte. Und auch wenn bislang offen bleibt, ab wann sie wer genau zahlen soll. Theo Gers mit Einzelheiten und auch mit Reaktionen aus Berlin.
1996 wurde die Vermögenssteuer letztmalig erhoben. Nun, 23 Jahre später, will die SPD sie wiederbeleben. Einstimmig beschloss das Parteipräsidium ein 5-seitiges Eckpunktepapier, eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Das Timing also kein Zufall, räumt Thorsten Schäfer-Gümbel, einer der drei kommissarischen Parteichefs, am Mittag in einer Telefonkonferenz denn auch ein.
Natürlich spielen Wahlen immer eine Rolle. Es ist einfach so, dass die Aufmerksamkeit zur Politik dann höher ist.
Und Aufmerksamkeit braucht die SPD. Sie will dezidiert eine Debatte anstoßen über die Vermögensverteilung in Deutschland, sieht in deren Korrektur eine der Gerechtigkeitsfragen überhaupt. Und dass die Partei dabei ihr linkes Profil schärft, ist ausdrücklich erwünscht.
Einer der Hauptvorwürfe aus den letzten Jahren uns gegenüber ist, dass wir die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen nicht mehr entschieden genug beantwortet haben. Das tun wir heute, indem wir sagen, wir wollen das. Und natürlich hat das am Ende dann auch Auswirkungen auf unser Profil.
Bei den Details der wiederbelebten Vermögensteuer bleibt die SPD noch vage. Der Steuersatz soll bei 1% liegen und erhoben werden auf Grundbesitz und Immobilien, auf Unternehmensanteile, Barvermögen oder auch auf Aktien und Wertpapiere. Banken sollen hier melden, was Vermögende bei ihnen in Gewahrsam gegeben haben. Die Vermögensteuer soll nicht nur für natürliche Personen, sondern auch für Kapitalgesellschaften gelten, ihre Erhebung aber keine Jobs gefährden. Für Unternehmen und Unternehmer in Not soll es deshalb Verschonungsregeln geben. Auch Vermögen, das für die Altersvorsorge gedacht ist, soll weitgehend freigestellt werden. Ziel ist es in jedem Fall, die wirklich Vermögenden im Lande stärker zu belasten. 45 Familien besäßen hierzulande etwa die Hälfte des Vermögens, betont Schäfer-Gümbel. Und um diese zu treffen, soll die Vermögenssteuer erst oberhalb bestimmter Freibeträge erhoben werden. Eine konkrete Zahl nennt die SPD heute nicht. Als Hausnummer verweist man aber auf einen Gesetzentwurf, den mehrere rot-grün regierte Länder vor gut 5 Jahren zum selben Thema vorgelegt hatten. Danach würde die Vermögensteuer erst oberhalb eines Freibetrags von 2 Millionen Euro erhoben, so Thorsten Schäfer-Gümbel.
Wir haben gesagt Multimillionäre, das heißt, es sind auf jeden Fall mehr als 2. Wir haben ganz bewusst auf eine Zahl vermieden, weil ich ja weiß, wie der Betrieb läuft. Wenn wir das jetzt heute schon formal gemacht hätten, hätten alle nur über formale Grenzen geredet und uns geht es erst einmal um den Grundsatz.
Genauso grundsätzlich bleiben aber CDU und CSU bei ihrem Nein zu den SPD-Plänen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder:
Sie ist das falsche Instrument zur falschen Zeit. Sie wird die Konjunktur eher belasten, sie wird keinen positiven Effekt haben. Und wenn wir jetzt eher überlegen müssen, Konjunktur zu stützen, anstatt sie zu schwächen, ist es auch völlig aus der Zeit, eine solche Debatte jetzt zu führen.
Chancen auf eine Wiederbelebung der Vermögensteuer gäbe es damit nur in einem Linksbündnis.
Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio jetzt gleich 18.30 Uhr in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ein Totschlag, rassistische Ausschreitungen und eine Staatsaffäre. Genau ein Jahr ist das her. Wie sehr das Chemnitz noch immer emotionalisiert, das haben die Demos am Wochenende gezeigt. Die zehntausenden Menschen, die unter dem Motto unteilbar friedlich auf die Straße gegangen sind, gegen Gewalt und gegen Rechts und gegen die Mobilisierung von Rechts, die an diesem Wochenende jedoch deutlich geringer ausgefallen ist und absolut kein Vergleich war zu den Bildern, die wir da vor einem Jahr in Chemnitz gesehen haben. Das alles nur wenige Tage bevor Sachsen, ebenso wie Brandenburg, wählt. Bastian Brandau ist als Sachsen-Korrespondent für uns vor Ort. Wie hat Chemnitz denn heute der tödlichen Messerattacke vor einem Jahr gedacht?
Also es gab eine Mahnwache des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus heute am Karl-Marx-Kopf. Das ist ja in Sichtweite des Tatorts eine Mahnwache. Man wolle nicht, dass dieser Tag missbraucht werde zur Aufhetzung der Stadt durch rechte Kräfte, sagte eine Sprecherin. Und man hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass dies eben eine Mahnwache sei, aber kein Gedenken, weil sich ja die Familie des Getöteten Gedenken verboten hatte, eben, dass diese Tat nicht politisch ausgenutzt werden sollte. Es gab auch Gedenken am Gedenkstein, der dort eingelassen ist. Nach Angaben von Beobachtern waren auch Mitglieder bekannte Protagonisten der rechten Szene vor Ort. Und an diesem Abend läuft seit 18 Uhr ein ökumenischer Friedensgottesdienst in der Stadtkirche. Im Anschluss soll es als Zeichen für Demokratie und Nächstenliebe eine Menschenkette um die Stadtkirche und das Rathaus Chemnitz gebildet werden.
Um die politische Einschätzung des Ganzen hat es ja großen Streit gegeben. Wir erinnern uns, jetzt haben heute Süddeutsche, WDR und NDR Ermittlungsergebnisse veröffentlicht, wonach sich Menschen im vergangenen Jahr zur Jagd auf Ausländer verabredet haben sollen. Was genau ist da denn jetzt bekannt geworden?
Ja, das LKA wertet diese Chats aus und in Chats, die von Handys bekannter Rechtsextremer aus dem Großraum Chemnitz stammen, da sollen sich zahlreiche Formulierungen und Dialoge finden, die die Ermittler als Verabredungen zu Gewalt gegen Migranten und Prahlereien über angeblich erfolgreiche Jagd auf Ausländer deuten. Und in diesen Chats, da würde verdeutlicht werden, diese tatsächliche Umsetzung von Gewaltstraftaten gegen Ausländer und demnach benutzen die rechtsextremen Demonstrationsteilnehmer selbst den Begriff Jagd und zwar Tage, bevor diese mediale Debatte über diesen Begriff der Hetzjagd angestoßen wurde. Diese Debatte hatte ja zu einer großen Krise in der Großen Koalition geführt und ja, es könnte auch nochmal interessant werden hier für Michael Kretschmer, denn der hatte sich diesem Wort ja auch entgegengestellt in einer Regierungserklärung. Fragen dazu wird er sich sicherstellen müssen, eventuell schon heute Abend, wenn die 6 Kandidaten der größten Parteien hier beim MDR-Fernsehen aufeinandertreffen.
Vorher gab es erstmal ein Treffen der Spitzen von CDU und CSU, die demonstrieren wollten bei ihrer gemeinsamen Klausurtagung in Dresden, dass sie da eng beieinander stehen. Ist das gelungen?
Also es sollte ja vor allem um Wirtschaftspolitik gehen, man wollte Einigkeit demonstrieren und da kann man sagen, die CDU steht einig weiterhin zur schwarzen Null, lehnt eine Vermögensteuer, die die SPD fordert, ab. Das wurde heute alles nochmal unterstrichen, da ist man sich einig. Es gibt aber auch Differenzen beim Ausstieg aus der Braunkohle. Markus Söder von der CSU hatte sich ja für einen schnelleren Ausstieg ausgesprochen bis 2030. Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute gesagt, 2038 sei das Rahmendatum und dieser Vorstoß von Markus Söder, der hat ja insbesondere die Wahlkämpfer hier in den Braunkohleregionen in Sachsen und Brandenburg verärgert. Ingo Senftleben, der CDU-Chef aus Brandenburg, sagte heute, einen Ausstieg schon 2030 zu propagieren, finde er nicht sehr verantwortlich gegenüber den Menschen in der Region. Aber das wurde heute auch nochmal sichtbar. Es gibt ja sogar unterschiedliche Umgänge mit den Dörfern, die von Abbaggerung bedroht werden in der CDU in Brandenburg und Sachsen. Da sagte Senftleben eben heute erneut, er wolle nicht ein weiteres Dorf in Brandenburg für die Braunkohle hingeben. Mhm. Und Michael Kretschmer hingegen lässt das den Unternehmen offen. Zuletzt unterzeichnete er einen Umsiedlungsvertrag für das Dorf Mühlrose in der Lausitz, obwohl dort längst nicht alle Bürger wegziehen wollen.
Informationen waren das und Einschätzungen live von Bastian Brandau, unserem Sachsen-Korrespondenten. Besten Dank dafür. Berlin ist teuer geworden. Zwar noch nicht ganz so teuer wie Hamburg oder München, aber die Mietpreise steigen in der Hauptstadt und zwar so schnell wie nirgendwo sonst in Deutschland. Richtig also, das Problem anzupacken und dafür zu sorgen, dass Berlin nicht vollkommen unbezahlbar wird. Die Pläne aber, die die zuständige Bausenatorin von der Linken jetzt vorgelegt hat, sorgen für viel Aufregung bis hin zu Rücktrittsforderungen. Sie hat vorgeschlagen, die Mieten zu deckeln bei knapp 8 Euro pro Quadratmeter. Quadratmeter für erst einmal 5 Jahre. Sebastian Engelbrecht mit Einzelheiten und Reaktionen.
Die Pläne der Berliner Bausenatorin Katrin Lomscher sind radikaler als bisher bekannt. Ursprünglich sollten die Mieten von etwa 1,4 Millionen Wohnungen nur eingefroren werden, rückwirkend zum 18. Juni 2019. Jetzt wurde ein internes Papier der Senatsbauverwaltung bekannt. Daraus geht hervor, dass per Gesetz Mietobergrenzen eingeführt werden sollen. Wer zum Beispiel in einem Gründerzeithaus wohnt, das vor 1918 gebaut wurde, dürfte demnach höchstens 6,03 € Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen. Wohnungen, die zwischen 1991 und 2013 gebaut wurden, sollen auf höchstens 7,97 € pro Quadratmeter gedeckelt werden. Nach dem Willen von Bausenatorin Lomscher sollen die Berliner Bezirksämter die Einhaltung dieser Mietobergrenzen überwachen.
Wir stellen uns vor, dass die Bezirksämter die Anlaufstellen sein sollen für die Mieterinnen und Mieter. Wir stellen uns vor, dass Mieterinnen und Mieter Verstöße gegen das Gesetz dort anbringen können und dass dann die Bezirksämter entsprechend den Dingen nachgehen und dann eben auch Bescheide erlassen können oder auch Bußgelder erlassen können.
Mieter sollen künftig beim Bezirksamt eine Überprüfung ihrer Miete beantragen können. Das Amt kann dann die Reduzierung der Miete festlegen, wenn sie über der im Gesetz festgelegten maximalen Höhe liegt. Das gilt auch für Mietverträge, die seit Jahren bestehen. Lomscher reagiert mit dem Mietendeckel auf die in den vergangenen 10 Jahren sprunghaft gestiegenen Mieten in Berlin.
Als für das Wohnen zuständige Senatorin habe ich ein Interesse daran, dass man in Berlin dauerhaft und langfristig gut wohnen kann, dass die Menschen keine Existenzängste haben angesichts exorbitant steigender Mieten.
In dem Entwurf aus dem Hause der Bausenatorin wird nicht zwischen Wohnlagen unterschieden, nur nach dem Baujahr der Gebäude. Auch deshalb verwirft Christian Greff den Plan. Er ist Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus für Bauen und Wohnen.
Dieser Plan ist unseriös und er ist unsozial. Er ist unsozial, weil Sie in einer Altbauwohnung am Kurfürstendamm eine ähnliche Miete zahlen wie beispielsweise in einem Plattenbau in Marzahn, wo mein Wahlkreis sich befindet. Er ist unseriös, weil er rechtlich natürlich nicht sich umsetzen lässt. Er verstößt gegen die Verfassung Deutschlands, aber auch Berlins.
Von Enteignung spricht der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sebastian Chaya. Man werde jedes Mittel ausschöpfen, um die Sozialismusfantasien des Senats zu beenden. Dazu gehöre auch eine Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgericht. Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin, Beatrice Kramm, erklärte, das beschriebene Vorgehen sei völlig unverhältnismäßig. Wirtschaftlich wäre es für Berlin eine Katastrophe, so die IHK-Präsidentin. Ein Sprecher des Eigentümerverbandes Haus und Grund ließ verlauten, Berlin wolle offenbar die private Wohnraumvermietung abschaffen.
Sebastian Engelbrecht aus Berlin über den geplanten Mietendeckel dort. Auch das ist uns ein Kommentar wert heute mit einer Einschätzung zu der Frage, was diese Pläne leisten können und ob sie gar Investoren abschrecken. Ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Mit einer Schweigeminute und einer 3-tägigen Staatstrauer haben die Menschen auf Mallorca heute der Toten gedacht, die bei einem schweren Helikoptercrash ums Leben gekommen sind. Wie heute bekannt wurde, war auch eine 4-köpfige Familie aus München an Bord des Hubschraubers, der gestern Mittag mit einem kleinen Flugzeug zusammengeprallt ist. Insgesamt 7 Menschen haben den Absturz nicht überlebt. Wie es dazu kommen konnte, das ist noch nicht ganz klar, wie Oliver Neuroth berichtet.
Es sollte ein besonderes Ereignis werden, der Geburtstag eines deutschen Familienvaters. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern wollte er Mallorca von oben sehen, aus einem Hubschrauber heraus. Die Deutschen, laut Medienberichten eine Unternehmerfamilie aus München, charterten einen Helikopter am Flugplatz Son Bonnet bei Palma. Doch die Tour endete in einer Katastrophe. Bei Inca, rund 20 Kilometer vom Flugplatz entfernt, kollidierte der Hubschrauber in der Luft mit einem Ultraleichtflugzeug. Beide Maschinen fingen Feuer und stürzten ab. Carmen Oses, die stellvertretende Bürgermeisterin von Inca, sagte im spanischen Fernsehen: Auf den Grundstücken verschiedener Privathäuser kamen die Wrackteile der Maschinen herunter, verteilt in einem Umkreis von etwa 700 Metern bis zu 1 Kilometer. Zum Glück, so die Bürgermeisterin, fielen die Wrackteile nicht auf Häuser. Dann hätte man möglicherweise noch Opfer am Boden zu beklagen gehabt. Eine entscheidende Frage bei der Suche nach der Unglücksursache dürfte lauten: Warum flogen Hubschrauber und Ultraleichtflugzeug auf gleicher Höhe, etwa auf 300 Metern, und sahen sich gegenseitig nicht früher? Offenbar liegt Inca in einem Gebiet, das in solch niedrigen Flughöhen nicht vom Tower des Flughafens Palma überwacht wird. Der Betreiber des Unglückshubschraubers, das Unternehmen Rotorflug aus Friedrichsdorf bei Frankfurt, kann sich bisher nicht erklären, wie es zu dem Crash kommen konnte. Die Firma verweist lediglich darauf, dass die spanischen Behörden und das Luftfahrtbundesamt die Ermittlungen aufgenommen haben. Neben der deutschen Familie wurden der italienische Hubschrauberpilot und die beiden Insassen des Ultraleichtflugzeugs getötet, zwei Spanier.
Oliver Neuroth über den Helikopterunfall auf Mallorca gestern. Und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.